an einem Tag mal Gott sein. Also mir würden da schon ein paar Dinge einfallen, die ich regeln würde in den 24 Stunden. Aber als ich so weiter in der vergangenen Woche über diesen Gedanken nachgedacht habe, muss ich zugeben, ich wäre die falsche Person dafür. Warum? Weil es mir so an Geduld fehlt. Was bin ich dankbar, dass Gott so geduldig ist mit uns Menschen? Stell dir das mal vor, jeden Tag 7,6 Milliarden Enttäuschungen. Unser Eins hat manchmal mit einer Enttäuschung am Tag schon zu kämpfen, aber unser Gott wird nicht müde. Warum? Weil er durch und durch barmherzig ist. Seine Barmherzigkeit kennt kein Ende. Er ist immer voller Liebe. Das zeichnet ihn aus. Wäre er nicht so barmherzig, würde es uns alle nicht mehr geben. Er ist kein Gott, der vom Mitleid geprägt ist. Mitleid bestimmt nicht sein Wesen, es ist Barmherzigkeit. Und genau das haben wir uns ja schon angeschaut letzten Sonntag. Wir haben einen Einstieg gemacht mit der Jahreslosung. Eine ganz bemerkenswerte Aussage, die Jesus da in der Feldpredigt, in der sogenannten Feldpredigt bringt. Lukas 6, kannst du das nachlesen im 36. Vers. Da heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, jeder von uns hat schon Barmherzigkeit erfahren. Jeder von uns braucht täglich Barmherzigkeit und jeder kann Barmherzigkeit weitergeben. Es gibt so viele Gelegenheiten dafür, Barmherzigkeit weiterzugeben. Unser Leben, haben wir festgestellt, soll das Wesen Gottes widerspiegeln. Wir dürfen Barmherzigkeit in diese Welt bringen, die oft so hart ist. Ne? Direkt nach der Feldpredigt schließt sich eine Geschichte an, die ganz bemerkenswert ist. Die Geschichte von einem Mann, der sich so dermaßen auszeichnet durch Barmherzigkeit. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass genau das passiert und dass genau diese Geschichte darauf folgt, auf die Barmherzigkeitspredigt, die Jesus gehalten hat. Und wir springen mal rein, da im Lukas-Evangelium, 7. Kapitel. Weil hier wird von einem Mann geredet, der enorm Jesus beeindruckt hat. Und das will schon was heißen. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, dann muss ich zugeben, oh, ich mag diesen Mann auch. Ich finde es bemerkenswert. Er zeichnet sich durch ein ganz, ganz hohes Maß an Barmherzigkeit aus. Und das lesen wir jetzt mal, Lukas Evangelium, 7. Kapitel. Da heißt es, nachdem Jesus das alles zu der Menschenmenge gesagt hatte, ging er nach Kapernaum. In dieser Stadt lebte ein Hauptmann des römischen Heeres. Dessen Diener war schwer krank und lag im Sterben. Weil der Hauptmann seinen Diener sehr schätzte, schickte er einige führende Männer der jüdischen Gemeinde zu Jesus, von dessen Ankunft er gehört hatte. Sie sollten ihn bitten, mitzukommen und seinen Diener das Leben zu retten. So kamen sie zu Jesus und baten ihn inständig: Hilf diesem Mann. Er hat es verdient, denn er liebt unser Volk und hat sogar den Bau der Synagoge bezahlt. Jesus ging mit ihnen, aber noch ehe sie das Haus erreicht hatten, schickte ihm der Hauptmann einige Freunde entgegen und ließ ihm sagen: Herr, mach dir nicht die Mühe, in mein Haus zu kommen, denn ich bin es nicht wert, dich zu empfangen. Deshalb bin ich auch nicht persönlich zu dir gegangen. Sag nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr über ihn. Er wandte sich der Menschenmenge zu, die ihm gefolgt war, und sagte, eins ist sicher, nicht einmal unter den Juden in Israel bin ich einem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Als die Freunde des Hauptmanns in das Haus zurückkamen, fanden sie den Diener gesund vor. Herr, wir danken dir für diese Geschichte, die so beeindruckend ist. Auch für diesen Hauptmann, der sich mit so einem starken Glauben auszeichnet, gefüllt von Barmherzigkeit. Geist Gottes, ich bete, dass du uns alle Lektionen, die wir in dieser Geschichte erkennen können, dass du sie uns ganz deutlich aufzeigst und dass wir dann nicht nur Hörer sind von dem, was du getan hast, sondern dass wir dann auch hingehen und das auch umsetzen in unserem eigenen Leben. In Jesu Namen. Amen. Den römischen Hauptmann nannte man Centurio. Centurio ist abgeleitet vom lateinischen Wort Centum und das heißt übersetzt 100. Bedeutet, dieser Hauptmann hatte 100 Soldaten, die er befehligte und er war dort in Kapernaum, in einem Grenzort. Das ist der Grund auch, warum hier die Römer das mit einer Zenturie, also mit 100 Soldaten, besetzten. Und wenn man sich das Leben dieses Mannes anschaut, dann sieht man, er hat natürlich Karriere gemacht, aber er zeichnet sich nicht durch seine Machtposition aus, er zeichnet sich nicht durch sein Geld aus, weil er war vermögend. Es gibt ganz andere Dinge, die Jesus beeindruckt haben und die auch uns beeindrucken sollten und nicht nur beeindrucken, sondern dann auch zum Handeln veranlassen. Die Bibel übrigens ist ja voll von Aufruf zur Barmherzigkeit. Wir haben das letzten Sonntag schon gesehen. Es gibt so viele Bibelstellen, die über Barmherzigkeit sprechen. Aber wenn man sich das Wort mal genau betrachtet, dann findest du es weder im Alten Testament oder im Neuen Testament so genau. Weil im Alten Testament, im Hebräischen, ist es eher ein Wortfeld. Es sind mehrere unterschiedliche Wörter, die Barmherzigkeit, unser deutsches Wort Barmherzigkeit, umschreiben. Genauso auch im Altgriechischen, im Neuen Testament. Auch da nicht ganz so viele Wörter, aber eben auch mehrere, die genau diese Einstellung beschreiben. Barmherzigkeit ist in der biblischen Bedeutung weit mehr als ein Aspekt der Liebe Gottes. Barmherzigkeit ist das Wesen Gottes. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit heißt Rachamim, ist die Mehrzahl von Rechem, was eigentlich wörtlich übersetzt Gebärmutter bedeutet. Gottes Barmherzigkeit, demzufolge alttestamentlich ausgedrückt, mütterlich, bergend, ein Ort, an dem Leben heranwächst. Und tatsächlich ist ja Gott genauso, er liebt uns zum Leben. Gott ist vom Wesen her barmherzig, so wie ein ungeborenes Kind im Mutterleib. Wärme, Schutz, Vertrauen, innige Verbundenheit mit der liebenden Mutter erlebt. Genauso will Gott uns ins Leben hineinlieben. Ich finde, dass das so ein treffendes Bild ist, das hier gebraucht wird, von göttlicher Barmherzigkeit, dieses mütterliche, fürsorgende für ein Dasein. Im Neuen Testament, also im Altgriechischen, gibt es ein anderes Wort, das ich mal herausgreifen will. Das nennt sich Splanchnitzomai. Ja, das geht nicht so locker über die Lippen, muss man ein bisschen üben. Splanchnitzomai. Übersetzt bedeutet das Eingeweide. Ich bin ja letzten Sonntag schon ein bisschen darauf eingegangen. Es beschreibt die inneren Organe und will zeigen, dass Barmherzigkeit nicht etwas Oberflächliches ist, sondern es geht einem durch und durch. So wie man manchmal sagt, es ist mir an die Nieren gegangen oder ich habe ein gebrochenes Herz. Das bringt das zum Ausdruck. Und Barmherzigkeit ist also nicht irgendetwas Oberflächliches, sondern geht ganz, ganz tief. Wir haben ja gesehen, letzten Sonntag, Mitleid entspringt eher so dem Kopf und Barmherzigkeit kommt aus dem Herzen. Und der Unterschied von Mitleid und Barmherzigkeit ist, dass Barmherzigkeit uns zum Handeln veranlasst. Wir haben dann auch eben den Unterschied zwischen Unterordnung und Gehorsam angeschaut. Unterordnung ist eine Sache des Herzens, entspringt aus der Liebe. Gehorsam ist eher eine Kopfsache, die aus Furcht entspringt. Furcht vor Strafe. Wir gehen mal an diesen Hauptmann ran und schauen mal ein paar Punkte an, die ihn so bemerkenswert, so ausgezeichnet machen. So Jesus zum Staunen bringend. Das Erste, was ich feststelle, ist, da ist ein Mann, der Menschen liebt. Und tatsächlich ist es so, wenn du eine Aufgabe wirklich gut machen willst, das ist egal in welchem Job, in welchem Bereich das ist, wenn es nicht aus Liebe gemacht wird, dann wird man nicht weit kommen. Man wird schnell enttarnt werden. Heiko Herrlich, der Fußballtrainer, wurde einmal gefragt, was das Wichtigste in seinem Job ist. Und dann sagt er, man muss Menschen mögen. 5 M's, das ist das Allerwichtigste. Und dieser Mann hier, der Hauptmann, der zeichnet sich dadurch aus, dass er Menschen mag. Und das ist etwas Wunderbares, wenn du es mit Leuten zu tun bekommst, bei denen du sofort spürst, da ist eine tiefe Liebe zu anderen Menschen da. Genauso war es hier. Und ich glaube, zu seinem Diener, da war nochmal ein ganz besonderer Bezug da. Das heißt, er hat diesen Diener gemocht. Er liebte diesen Diener als Freund. Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft Gottes, in der wir anderen Menschen unglaublich viel an Wärme, Verständnis entgegenbringen. Und Barmherzigkeit motiviert uns dann zum Handeln, anderen Leuten zu dienen. Jesus selbst hat gesagt, ich bin nicht in diese Welt gekommen, damit ich bedient werde, sondern ich bin Diener. Im Matthäus-Evangelium findest du die Geschichte im 8. Kapitel von diesem Hauptmann. Und Matthäus, er fügt da ein Detail hinzu. Er beschreibt die Situation dieses Dieners von dem Hauptmann und er sagt, Herr, mein Knecht liegt zu Hause, ist gelähmt und leidet große Qualen. Und diese großen Qualen, die gingen diesem Hauptmann wirklich ganz tief rein. Und dann hört er, oh, da hält Jesus eine Predigt vor tausenden Menschen. Und dieser Jesus kommt nach Kapernaum, er kommt in unsere Nähe und dann schickt er seine Freunde los und sagt, hey, sag diesem Jesus, ich habe hier eine Riesennot, eine Mega-Herausforderung, ich brauche seine göttliche Hilfe. Warum tut er das? Weil der Hauptmann mit Barmherzigkeit gefüllt ist und Menschen liebt. Zweitens, er begegnet Menschen mit Respekt. Es war in der römischen Armee nicht üblich, dass man mit einem Diener so umgeht, so freundschaftlich. Im Gegenteil. Diese Sklaven, wenn sie krank wurden, entweder hat man sie, im besten Fall hat man sie verkauft oder entsorgt, indem man sie umgebracht hat. Das wurde ganz, ganz schnell geregelt. Aber genau so macht es dieser Hauptmann nicht aus Kapernaum. Im Gegenteil. Er äußert nicht nur Mitleid, nee, er geht viel weiter. Er sucht nach einem Weg der echten Hilfe. Und dann sagt er, Jesus, du brauchst gar nicht zu mir ins Haus kommen. Ein einziges Wort reicht schon aus. Dazu müssen wir ein bisschen Hintergrundwissen haben. Die Römer hassten die Juden und die Juden hassten die Römer. Für die Juden waren die Römer die Besatzer und Unterdrücker und für die Juden waren die Römer einfach nur Heiden, gottlose Menschen. Jetzt kommt die Nachricht und Jesus, er antwortet ganz präzise. Er sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Wow, das finde ich so eine coole Aussage. Ich will kommen und ich will ihn gesund machen. Das ist sehr bemerkenswert, weil Jesus, er als Jude, machte sich auf den Weg in das Haus eines Nichtjuden. Das bedeutete, man machte sich unrein. Stellt Jesus sich hier übers Gesetz? Nein, er erfüllt das Gesetz. Jesus interpretiert das Gesetz vom Standpunkt des höchsten Gebotes, nämlich der Liebe aus. Er sagt, die Liebe leitet mich jetzt genau in dieses Haus hinein. Und keine religiösen Gesetze werden mich abhalten können, davon Menschen zu begegnen. Mir gefällt an dem Hauptmann keinerlei Fremdenfeindlichkeit in seinem Leben zu finden. Im Gegenteil. Es wird uns beschrieben, dass er sogar ein Freund der Juden in dieser Stadt war. Ich bin so dankbar, dass wir eine Kirchengemeinde sind, die sich zusammensetzt aus Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Ich bin so dankbar und es macht mich auch stolz, dass wir eine Gemeinde sind, die so viele unterschiedliche Nationen beherbergt. Dass wir Menschen sind, die zusammenkommen und wissen, wir sind geliebte Kinder von Gott. Und wir auch aus unterschiedlichen sozialen Schichten, aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Hautfarben. Hey, wir stehen zusammen als Kirche. Keinerlei Fremdenfeindlichkeit im Gospelhaus. Diese Woche rief mich ein Mitglied unserer Gemeinde an. Die kam ins Krankenhaus. Da war ein Verdacht auf Schlaganfall und dann hatte sie ihre Bibel mitgenommen und der Arzt kam zur Untersuchung und sie las in ihrer Bibel und hat gesagt, und ich glaube auch an Gott. Und zu ihrer Überraschung sagte der Arzt, oh, ich glaube auch an Gott, das ist ja ganz großartig, das ist wunderbar. Und dann habe ich mir mal den Arzt beschreiben lassen. Und da sagte die Frau, ja, also das war ein afrikanischer Arzt offensichtlich und das sah auch so gut aus und war so freundlich und so nett. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt und stellte fest, aha, das ist ja der Samuel aus unserer Gemeinde, nur er kann es sein. Und dann habe ich zu unserem Mitglied der Gemeinde gesagt, schau, der ist nicht nur gläubig, sondern ihr beide seid auch in einer Gemeinde, ohne dass ihr es gewusst habt voneinander. Der Hauptmann hat eins gewusst, es geht um Menschen. Auch wenn er in seinem Rang in einer ganz, ganz anderen Liga gespielt hat wie sein Diener, so war ihm doch die Not seines Dieners überhaupt nicht gleichgültig, sondern es ging ihm zu Herzen. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Und daran hat Jesus sich auch gehalten. Und dann sagt er, und das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ganz ehrlich, wie viel Leid und wie viel Kummer blieb der Welt erspart, wenn wir das wirklich anwenden würden, eins zu eins. Der Hauptmann kann dir und mir darin echt ein Vorbild sein. Er war so belastet durch das Leid seines Dieners, dass er alle Vorurteile, auch alle gesellschaftlichen Unterschiede beiseite legte und zu Jesus ging, weil er wusste, bei Jesus, da ist Hilfe zu finden. Mir gefällt, wie die Mutter Jesu das in ihrem Lobgebet ausdrückt, im Lukas 1. Kapitel 50. Vers. Maria betet dort an und sie sagt, Gottes Barmherzigkeit bleibt für immer. Sie sagt, für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. So, der Hauptmann erlebt den Menschen und er begegnet den Menschen mit Respekt. Und drittens, er ist großzügig. Erinnert ihr euch letzten Sonntag, wie wir uns das angeschaut haben, den Kontext von diesem Vers, seid barmherzig, so wie der himmlische Papa barmherzig ist mit euch. Da haben wir gesehen im Kontext, oh, da gibt es ja ein paar Dinge, auf die Jesus eingeht. Zum Beispiel, und da wurde es ganz still im Raum, als ich gesagt habe, Jesus sagte, gib alles. Und dann endet das ja nicht, sondern Jesus sagt, und wenn du das tust, dann wird Gott deine Taschen mehr füllen, wie du tragen und fassen kannst. Und dann habe ich gemerkt, da ging wieder eine Erleichterung durch den Raum. Ah. Der Hauptmann, das war ein großzügiger Mensch. Das springt einen sofort an, wenn man diesen Text liest. Der hat mitgeholfen, dass die Synagoge gebaut wird. Von ihm heißt es, er hat unser Volk lieb, sagen die Juden. Die Synagoge hat er uns erbaut. Und glaubt doch nicht, dass er da irgendwelche öffentlichen Gelder aus Rom erhalten hat. Die haben doch nicht gesagt, oh, jetzt bauen wir mal eine schöne Synagoge und so. Nee, da hat er ganz schön in die eigene Tasche gelangt und hat mitgeholfen. Man geht davon aus, dass dieser Hauptmann, ein Römer, im Glauben eine ziemliche Entwicklung gemacht hat in Richtung Glaube an Gott. Nur so ist es auch zu verstehen, dass es sich so mit Jesus auseinandergesetzt hat und dass er wusste, wer Jesus ist. Ohne Frage muss irgendetwas in diesem Mann geschehen sein, an übernatürlichem Glauben, das ihn veranlasst hat, nun nach Jesus zu rufen. Und dann handelt er viertens aus Barmherzigkeit und lässt sich nicht durch Stolz zurückhalten. Schau, das war doch für einen römischen Hauptmann nicht selbstverständlich, einen fremden Menschen um Hilfe zu bitten. Das muss Überwindung gekostet haben. Trotzdem lässt er den Stolz des Soldatentums, des Hauptmanns auf der Seite, demütigt sich und lässt nach Jesus rufen. Ich habe so mir die Frage gestellt, was hat diesen Mann veranlasst, Jesus zu rufen? Und die Antwort ist ganz einfach. Es war Barmherzigkeit, nichts anderes. Seine Barmherzigkeit war größer als alles, was einen Hauptmann sonst so bestimmt. Und dann bringt der Mann noch ein Bedenken hervor. Jesus will kommen, um den Diener zu heilen. Und dann, was sagt der Hauptmann? Er sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Klar war ihm die Regel der Juden bekannt, das darf Jesus nicht in mein Haus hinein. Er würde sich unrein machen oder zumindest in den Augen der Öffentlichkeit, der Religiösen, hätten sie einen weiteren Anklagepunkt. Und dann sagt er, ich bin es nicht wert, er tritt so zurück. Was für eine schöne innere Einstellung dieses Mannes, der genau weiß, wo er steht. In den Augen der Gesellschaft steht er oben und Jesus unten. Er ordnet es richtig ein und weiß, das ist Gott. Hier habe ich es mit einer ganz, ganz anderen Liga dazu zu tun. Jesus ist der Millionen von Engeln befehligt, dem alles untertan ist. Das sind meine 100 Soldaten, nichts dagegen. Er weiß sich also richtig einzuordnen und er handelt nicht aus Stolz, sondern er handelt im festen Glauben, fünftens. Sag nur ein einziges Wort, sagt er. Jesus, ein Wort von dir reicht. Und dann begründet er das auch, wie er darauf kommt, weil er sagt, auch ich stehe unter höherem Befehl und habe Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich dem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Das führt uns ganz tief rein in die Denke dieses Mannes. Der wusste, mit Autoritäten umzugehen. Das war ihm vollkommen klar. Es war ihm klar, er steht als Hauptmann unter Autorität und er befehligt wieder. Und von daher bringt ihn das zu dem Gedanken, Jesus, ein einziger Satz, ein Satz von dir reicht und mein Diener ist wieder gesund. Was für ein starker und fester Glauben im Leben dieses Mannes. Und als er das sagt, hey, dann feiert Jesus ihn. Die Aussage feiert Jesus richtig. Er sagt, ich bin begeistert von diesem Mann. Sowas habe ich nirgendwo in meinem Volk angetroffen. Was für ein starker Glaube, der sich hier zeigt. Und das Wunder geschieht. Es kann ja auch gar nicht anders sein. Der kranke Diener wird geheilt. Ein Wort von Jesus reicht, um die Not zu wenden. Hey, ein Wort von Gott reicht, um eine Krise zum Stoppen zu bringen. Ein Wort von Jesus reicht, um auch deine Not zu beenden. Ein einziges Wort reicht. Was bin ich dankbar? Dieser Hauptmann ist wirklich beeindruckend. Was wäre die Welt arm ohne Menschen wie diesen Hauptmann? Kommt, lasst uns doch seinem Vorbild folgen. Das wäre schön. Wenn wir es tun, wie er es getan hat, komplett von Barmherzigkeit durchdrungen, durchs Leben zu gehen. Nochmal kurz zum Schluss, drei Punkte, die ich so wichtig finde. Was hat dieser Hauptmann getan? Zunächst einmal sieht er die Not. Und die Frage ist schon, sehen wir noch die Not in unserem Umfeld oder sehen wir nur unsere eigene Not? Sehen wir die Not unseres Gegenübers? Der Hauptmann sah die Not seines Dieners und das wurde zu seiner Not. Wie stark bewegt es uns, Menschen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen? Wie stark berührt uns das noch? Eine Welt, die verloren geht ohne Jesus. Dieser Hauptmann, er war total berührt von der Not eines anderen und das lässt ihn aktiv werden. Im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel gibt es so eine berührende Geschichte von vier Freunden. Die haben einen gelähmten Kumpel und sie haben eine Sache auf dem Herzen. Sie wollen ihn zu Jesus bringen. Und so wird eine Trage genommen und sie kommen an das Haus, von dem sie hören, dort ist Gottesdienst. Jesus predigt dort und es wird Gottesdienst gefeiert. Und dann kommen sie hin. Komm etwas zu spät, nehme ich mal an, weil das Haus war schon pickepacke voll, da kam keine Maus mehr rein. Aber dann werden sie ideenreich. Sie wollen unbedingt diesen Arzttermin bei Jesus wahrnehmen. Hieven ihren gelähmten Freund aufs Dach, fangen an, das Dach abzudecken und dann lassen sie ihn mitten im Gottesdienst zu den Füßen Jesu runter. Das ist ein Akt der Barmherzigkeit, nichts anderes. Sie machen sich Mühe. Sie machen sich auf den Weg. Sie sehen die Not ihres gelähmten Freundes. Schau die Geschichte im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel von dem barmherzigen Samariter. Wir haben ja festgestellt, es ist nicht die Geschichte vom mitleidigen Samariter, sondern vom barmherzigen, der die Not sieht von dem einen, der unter die Räuber gefallen ist und sich dann um die Versorgung kümmert. Gehen wir in unsere Zeit hinein. Mutter Teresa, die so unglaublich viel Gutes getan hat, bei den notleidenden Menschen auch in Indien. Sie sagte einmal Folgendes, das Schlimmste sind nicht Pest und Cholera. Ich möchte ergänzen, Corona. Sie sagt, das Schlimmste ist, von niemandem beachtet und geliebt zu werden. Was tut dieser Hauptmann? Zunächst, er sieht die Not. Zweitens geht er an die richtige Adresse. Er geht nämlich zu Jesus. Und was antwortet Jesus? Ohne Umwege sagt er zu diesem mächtigen Mann dort, zu diesem Hauptmann, ich will kommen und ihn gesund machen. Übrigens, genau das sagt Jesus zu dir auch. Er sagt, ich will kommen zu dir und ich will dich gesund machen. Wer Barmherzigkeit weitergeben will, der braucht eine Kraftquelle. Und diese Kraftquelle ist bei Jesus zu finden. Sonst wird man ausbrennen. Sonst wird man vielleicht viele gute, sinnvolle Aktionen durchführen, aber irgendwann wird die Kraft weg sein. Wenn wir die Kraftquelle von Jesus holen, hey, dann werden wir nicht ausbrennen. Im Gegenteil, wir werden immer wieder von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wir werden immer weitergehen, hörst du? Und drittens, nachdem er zu Jesus geht, bittet er für seinen kranken Diener. Jesus ist also bereit, sich dem Leid ganz nah auszusetzen, es vor Ort zu erleben, die Liebe Gottes diesen Menschen zu bringen. Er sagt, ich will kommen, ich will ihn gesund machen. Wie gut, dass wir einen Gott haben, der auf unser Gebet hört. Psalm 103, Vers 8 heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Hier wird also Barmherzigkeit nochmal definiert. Setzt sich aus Geduld und aus grenzenloser Liebe zusammen. Jesus erkennt den richtigen Weg der Heilung für dein Leben, aber auch für die Heilung in deinem Umfeld. Wir haben erlebt, dass durch spontanes Gebet Menschen hier von Krebs geheilt wurden, Tumore entfernt wurden. Wir haben erlebt, dass Menschen über einen Prozess hinweg geheilt wurden. Wir haben auch Situationen erlebt, wo wir fragend dastehen und sagen, warum ist das so passiert? Und wir irgendwann mal die Antwort kriegen. Ich habe ein Erlebnis gemacht, Anfang dieser Woche, das hat mich sehr ins Nachdenken gebracht. Ende letzten Jahres war ich drüben da auf der Baustelle, habe einen Tag lang so über Kopf gearbeitet, gestrichen, so ein Träger, so ein Balken. Und am Abend spürte ich so einen leichten Schmerz im Oberarm. Aber da macht man sich ja noch nicht so ganz viele Gedanken. Ne? Und wie die meisten Männer hier im Raum, geht es dir wahrscheinlich wie mir, geht man nicht so gern zum Arzt, oder? Ich habe mir gedacht, was alleine kommt, geht auch alleine wieder. Aber der Schmerz wurde immer intensiver und vor allen Dingen nachts hat es mega genervt, wenn man draufgelegen ist und dann durch den Schmerzimpuls ist man wach geworden. Das hat echt genervt. Und dann dachte ich, na, vielleicht sollte man doch mal jemand draufschauen lassen, der sich da auskennt, weil Gott gebraucht ja auch gern mal Menschen, um Heilung zu bringen. Gute Ärzte zum Beispiel. Und dann habe ich einen Freund angefragt. Wir haben übrigens fantastische Physiotherapeuten hier im Gospelhaus, eine ganze Armee. Und einen habe ich gefragt und der hat sich mir auch angeboten, hat gesagt, klar Markus, wenn was ist, komm vorbei. Und dann habe ich am Montag den Termin gehabt, bin hingegangen. Na, ich sage, es ist ganz easy, Martin, ich weiß genau, wo der Schmerz sitzt. Ich kann ihn absolut lokalisieren. Ein Fingerdruck reicht. Wollt euch nur mal meinen Bizeps gerade zeigen. Dann sagt er, das ist ja schön und gut, aber das ist nicht die Quelle des Schmerzes. Das ist ein Muskel, der hier über die Schulter irgendwie läuft. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und der muss vorne behandelt werden. Und ich werde jetzt mit der Behandlung beginnen. Und er warnte schon gleich vor, das wird nicht angenehm. Tatsächlich hat er an einer ganz anderen Stelle Impulse gesetzt und der Schmerz war schon ganz kräftig. Ich dachte, das war schon alles, aber es war nicht alles. Er sagt, es wird noch schlimmer jetzt. Dann hat er so über die Achselhöhle rein, du willst es nicht wissen, aber rein. Oh, deine liebe Zeit. Und danach gab es eine Verschlimmerung des Zustands. Es hat noch mehr am nächsten Tag wehgetan. So eine Erstverschlimmerung. Und dann am Mittwoch und Donnerstag, am Freitag, Samstag, oh, hat sich immer besser angefühlt. Und ich kam so ins Nachdenken darüber, ja, ein seelsorgerlicher Prozess ist oft ganz genauso. Da ist eine Verhaltensweise, mit der wir anecken, da poltern wir mal los, unkontrolliert. Aber das sind gar nicht die Ursachen, sondern es gibt oft Dinge im Leben, die viel tiefer sitzen und woanders herrühren. Und dann ist es so gut, mal jemanden draufschauen zu lassen, in der Seelsorge sich zu öffnen, so wie der Hauptmann, allen Stolz auf die Seite legen, in Demut sagen, schau, es gibt Dinge, da brauche ich Heilung, da brauche ich Wiederherstellung. Und dann ist das auch schmerzhaft. Ein seelsorgerlicher Prozess, der tief geht, der schmerzt. Und vielleicht kommt es zuallererst zu einer Erstverschlimmerung. Und sagst du, oh Mann, was ist hier ausgelöst worden? Aber mir ist so klar geworden, wenn wir rangehen an die Ursache, an den Auslöser, dann kommt Jesus mit seiner Heilung. Wenn du kalt geworden bist, der Not anderen Menschen gegenüber, dann brauchst du Wiederherstellung und Heilung, dass dein Herz weich wird und du wieder Menschen lieben kannst. Und wenn das geschieht, wenn Gottes Liebe kommt, du durchdrungen bist von seiner göttlichen Barmherzigkeit, dann wird das Folgen haben, dann wird das sichtbar werden. Jesus war beeindruckt von dem Hauptmann, war beeindruckt von seinem Verhalten. Ich weiß ja, es geht nicht darum, Gott zu beeindrucken. Aber wäre es nicht schön, wenn wir Gott im Himmel zum Lachen bringen, zum Lächeln und sagen, oh wow, das sind meine Kinder. Schau, was sie für einen Unterschied machen in dieser Welt. Sie sind nicht hartherzig, sie gehen nicht aufeinander los, sind nicht rechthaberisch, sondern sie sind durchdrungen von göttlicher Barmherzigkeit. Dafür möchte ich gern beten. Kommt, lasst uns unsere Augen schließen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, für deine Liebe zu uns. Bete jetzt, dass du kommst mit deiner heilenden Kraft. Du weißt, was jeder gerade braucht. Und Jesus, ich bete vor allen Dingen, dass du unser Leben durchdringst, sodass wir die Not sehen, zu dir kommen und dich bitten. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen hier im Raum, dass wir durchdrungen werden von deiner göttlichen Liebe, die so grenzenlos ist, von deiner Barmherzigkeit. Du bist Gott, der Heilung bringt, der Wiederherstellung bringt. Und ich glaube, dass der Heilige Geist einer ganzen Reihe gerade sehr intensiv sagt, wo Barmherzigkeit gefragt ist, wo du anderen Menschen mit der göttlichen Liebe begegnen kannst. Ich glaube aber auch, dass Gott gerade dabei ist, Menschen zu heilen, Geist, Seele und Leib, Wiederherstellung zu bringen. Während du ganz persönlich im Gespräch mit Gott bist, die Augen geschlossen, niemand umherschaut, möchte ich Gelegenheit geben, den Menschen, die hier sind, die sagen, oh, ich weiß nicht, ob mein Leben mit Gott in Ordnung ist, aber wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihn einladen, dass er mein Herr ist. Ich möchte ihm ganz bewusst und freiwillig mein Leben bringen. Und wo immer jemand ist, den das betrifft, ich lade dich ein, ein kurzes Zeichen zu setzen, indem du einfach deine Hand emporhältst und damit signalisierst, Jesus, ich lade dich als Herrn in meinem Leben ein. Wo immer Menschen sind, lade ich ein Zeichen zu setzen, dem einfach die Hand gehoben wird. Dankeschön. Auch oben auf der Empore, wo immer Menschen sind, die das betrifft. Frag noch einmal, ob noch jemand hier ist im Raum. Dann lade ich sie ebenfalls herzlich ein, ihre Hand noch auszustrecken und Jesus einzuladen. Kommt, wir stehen auf zusammen. Ich mache mich zum Sprecher und lade euch ein, laut mitzubeten, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, ich lade dich in mein Leben ein. Vergib du mir meine Schuld. Reinige du mich von allem Bösen. Fülle mich mit deiner göttlichen Barmherzigkeit. Dass ich einen Unterschied mache in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen.